Hallo und guten Morgen mitten in der Woche. Und dass ich guten Morgen wünsche, das ist ja nicht so ungewöhnlich. Allerdings sonst an einem Donnerstag nicht um kurz nach 10 und nicht in Begleitung von Bischof Christian Stäblein. Also es muss heute irgendwas los sein. Schönen guten Morgen, lieber Herr Bischof.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ja, da war doch was.
Da ist doch was.
Und das klären wir heute.
Ja, da liegt was in der Luft. Und es ist nicht Tom Cruise in Mission Impossible.
Nee, der hängt ja auch eher in der Luft, oder?
Stimmt.
Aber bei uns geht es nicht um irgendwelche Luftnummern. Ganz im Gegenteil, wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Luftnummer, das ist ein schöner Begriff, den Sie gerade erwähnt haben. Heute am Himmelfahrtsdonnerstag, der Tag könnte ja auch heißen Welttag der christlichen Straßenumfrage. So als Journalist bekommt man heute nämlich auf der Straße sogar richtigere Antworten, als wenn man nach Weihnachten oder Ostern fragen würde. Himmelfahrt, was ist da passiert? Ist da nicht jemand in den Himmel gefahren, wird dann zumindest gesagt. Und wenn dann noch jemand auf der Straße statt gefahren aufgefahren sagt, merkt man, da könnte was gehen. Und die meisten kommen dann auch tatsächlich auf Jesus, weil das so ein Osterhase auffährt in den Himmel. Da kommt dann tatsächlich niemand drauf. Aber so häufig wird man auf der Straße ja auch dann doch nicht angesprochen, sodass meistens oder dass die meisten nur wissen, heute ist irgendwie frei. Vatertag. Herr Bischof, was für einen Eindruck haben Sie? Kriegen die Leute noch mit, warum heute frei ist, worum es heute geht?
Vielleicht ist es doch sogar wieder mehr im Kommen, denke ich. Eine Weile schien mir Vatertag in der Spaß- und Unterhaltungsgesellschaft das Vorrangige, die Bollerwagen, der Alkohol. Inzwischen ist die Frage, wer oder was bestimmt eigentlich den Kosmos? Also wer bestimmt bei Himmel und Erde? Die Frage ist wieder stärker. Die Welt, so wie sie sich dreht, erlebt sich, glaube ich, schon als viel abhängiger von sich selbst, auch als früher. Sie sehnt sich auch viel mehr nach, wie soll ich sagen, nach Erlösung, nach etwas, was den Weg zeigt, positiv. Und da ist Vatertag keine wahnsinnig überzeugende Botschaft. Also jedenfalls die Festriten zum Vatertag sind es nicht. Himmelfahrt hat eine starke Botschaft, die da sagt, Gott ist da. Das kannst du gar nicht fassen, aber mit Jesu gehen in den Himmel ist der Himmel offen für uns, offen, wie er immer war und wie er wieder sein möge.
Wenn wir schon dabei sind, mal so ein bisschen genauer rauszufinden, warum das heute so ein besonderer Tag ist, dann kann man ja auch mal tatsächlich fragen, warum ausgerechnet dieses Ereignis, weil es gibt ja auch nicht den Tag des brennenden Dornbusches oder Tag des geteilten Wassers oder Tag der ersten Wunderheilung Jesu. Warum Himmelfahrt? Was zeichnet dieses Ereignis oder diese Geschichte aus?
Herr Wittke, das sind super Ideen. Finde ich, der Tag des brennenden Dornbusches, also der Tag, an dem Gott mit Mose spricht und an dem Gott seinen Namen offenbart, ich bin, der ich sein werde. Er spreche nichts dagegen. Warum Himmelfahrt? Zum einen, weil es so im biblischen Text steht, in der Apostelgeschichte. Wir werden davon heute noch hören.
Also, da steht drin, dass es ein Feiertag werden soll?
Nee, aber da steht, wovon Himmelfahrt die Rede ist. Und es gibt eine genaue Zeitangabe, jedenfalls in dem biblischen Text. Da steht nämlich, und ließ sich unter ihnen sehen, nach der Auferstehung, 40 Tage lang. Und dann an diesem 40. Tag, so heißt es, da wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Also das lässt sich so genau, also mindestens nach dem biblischen Text bestimmen. Und das ist heute der 40. Tag nach Ostern. Das andere, ich glaube, es braucht dieses Ereignis eben doch zwingend. Jesus ist auferstanden, der Erste, der den Tod überwunden hat, das Totenreich hinter sich gelassen hat. Wie soll er zu Gott kommen als so, dass er zu ihm genommen wird? Das hat, finde ich, etwas sehr Konsequentes. Er stirbt nicht ein zweites Mal, aber er bleibt ja dann auch nicht in dieser Weise, wie er als Auferstandener begegnet, auf Dauer auf der Erde, sondern er wird wieder eins mit dem Vater und dafür dieses Bild von der Himmelfahrt. Und ohne das wäre es ja auch ganz schwer, sich irgendwie vorzustellen. Also es braucht in der Geschichte, in der Logik der biblischen Geschichte, glaube ich, braucht es ziemlich zwingend dieses Ereignis.
Die Geschichte braucht irgendwie einen Abschluss. Okay, spannend. Ich finde ja, die Kirche, Herr Bischof, sollte sich in Sachen Werbung und Promotion ihrer Sachen, also ihrer Inhalte, noch ein bisschen mehr dafür einfallen lassen. Weil ich meine, da kommt so ein Halloween im Herbst daher und bis vor Jahren kannte das noch niemand in Deutschland und mittlerweile überall Geisterpartys. Mhm. Ostern und Weihnachten funktioniert ja schon sehr lange, sehr gut. Aber Himmelfahrt? Dabei ist es doch so ein positives Fest. Meistens ist das Wetter auch schön, aber es gibt kein so richtiges Festritual, oder? Oder übersehe ich da irgendwie was?
Nee, Sie übersehen nichts. Sie haben recht, Himmelfahrt fehlen die Festbräuche.
Soll ich Vorschläge machen?
Das wollte ich Sie gerade fragen. Haben Sie eine Idee? Ich meine, Weihnachten haben wir die Geschenke, Ostern haben wir die Ostereier und das Pfingsten geht mal unter freien Himmel.
Ja, also keine Ahnung, Ballons in den Himmel schicken, aber das ist auch wieder so kritisch, weil von wegen Umweltverschmutzung vielleicht Seifenblasen. Wie wäre es mit Seifenblasen? Seifenblasen finde ich sowieso toll und die sind leicht und schwebend und man kann sich etwas wünschen. Seifenblasen-Partys, da können auch Kinder mitmachen und dann kann man sich auch dabei im Zuge dessen über Jesu Himmelfahrt unterhalten. Himmelfahrt, der Tag der Seifenblasen.
Also wie wichtig Bräuche sind, sehen wir jedenfalls ja an dem, was heute viele Leute auch begehen. Und da sind die Bräuche, ich habe das vorhin schon gesagt, ja so ein bisschen kritisch aus meiner Sicht, der viele Alkohol. Etwas, das zum Himmel steigt, leuchtet mir ein. Wahrscheinlich haben wir, weil Sie das so ansprechen, wir von der Kirche bei solchen Bräuchen immer auch zu viel Angst vor Missverständnissen, weil hinterher meint dann jemand, der Himmel, um den es geht, der sei tatsächlich da oben. Das stimmt natürlich nicht, aber die Ostereier kann man natürlich auch gut missverstehen und trotzdem sind sie wichtig. Also Sie haben recht, Herr Wittke, was hielten Sie von Regenschirm oder überhaupt Schirmschenken, der Tag des Beschirmtseins überall, weil dadurch, dass Jesus und Gott im Himmel sind, sind sie überall. Also der Tag des Schirmschenkens vor Sonne, vor Regen beschirmt sein, unter dem Schirm des Höchsten sein, wäre das was?
Also,
kann man damit spielen oder sind Ballons besser?
Da haben wir was gestartet, jetzt erfunden. Das finde ich super. Die Schirmindustrie, die produziert jetzt schon gleich mal doppelt so viele und freut sich auch schon. Schirme finde ich wirklich eine gute Idee. Da bleibe ich dran. Das nehme ich mir mit fürs nächste Jahr, weil so für heute kriegen wir das vielleicht nicht so hin. Aber Sie können ja Ihren buntesten Schirm mit nach draußen nehmen, ganz unabhängig vom Wetter. Logbucheintrag, Sternenzeit, 29. Mai 2025. Himmelfahrt, der Warp-Antrieb muss unbedingt repariert werden. So, das steht im Logbuch der USS Enterprise bei Star Trek. Was steht aber heute in der Bibel?
Ja, die Geschichte von der Himmelfahrt Jesu. Und die wird zweimal in der Bibel erzählt. Also zweimal im Neuen Testament und sogar zweimal vom gleichen Autor.
Okay.
Nämlich von Lukas, dem Evangelisten. Also wir haben ja vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Lukas, der dritte Evangelist, er schreibt am Ende des Evangeliums, wie Jesus vor seinen Jüngern zum Himmel auffährt. Und von ihm ist auch das erste Buch nach den Evangelien, die sogenannte Apostelgeschichte, also die Geschichte erst der Apostel und der ersten Gemeinden. Mhm. Und das beginnt genau mit dieser Himmelfahrt im ersten Kapitel. Und das lese ich nun heute, also das Buch Apostelgeschichte, erstes Kapitel, die ersten 11 Verse. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Ich bin da zwischendrin bei der Bibelstelle tatsächlich so ein bisschen ausgestiegen. Ja. Und zwar an der Stelle, als Sophie darüber erzählt wurde, was Jesus erzählt hat, bevor er gen Himmel fuhr. Und ich war irgendwie innerlich gar nicht darauf eingestellt. Ich hatte so das Gefühl, ja, wir werden jetzt heute, oder ich werde so nachfragen, wie ist es denn mit dem Aufsteigen und wie kann ich mir das vorstellen, irgendwie so. Aber mir war gar nicht klar, dass auch irgendwie überliefert ist oder so, worüber er gesprochen hat. Und irgendwie habe ich das nicht so ganz genau verstanden, worum es da ging. Frage mich jetzt aber auch, also wollen Sie mir das nochmal erklären oder ist das wichtig, worum es da ging? Und dann kommen wir nochmal auch zu dem Aufsteigen, weil da habe ich auch noch Fragen.
Naja, es ist nicht unwichtig, würde ich schon sagen an der Stelle. Es geht ja um diese, ich glaube, dann doch auch schweren und herausfordernden Fragen. Wie ist das jetzt mit dem Reich Gottes? Also wenn er nicht mehr da ist, wie kann das unter uns wachsen? Danach fragen die Jünger, wo fängt das an? Wie wird das jetzt weitergehen an der Stelle? Und dann, es gibt so ein schweres theologisches Wort dafür, das heißt Parosieverzögerung. Also,
oh, habe ich noch nie gehört. Parosieverzögerung. Ja. Gleich für Wer wird Millionär merken. Was ist Parosieverzögerung?
Ich dachte eher für diese Spielchen, wo man ein so ein langes Wort schreiben oder? Muss und dann die anderen die Buchstaben raten. Da geht das natürlich auch gut. Parosieverzögerung. Also das meint, es wird gesagt, er kommt wieder. Was ist aber in der Zwischenzeit und warum dauert das so lange, sage ich jetzt mal. Und dann ist von dem die Rede, was ja in dem, was dann entsteht, auch lebendig sein soll. Nämlich das getauft werden, den Geist empfangen, davon ist auch die Rede, und das Wachsen des Reiches Gottes. Und das sind alles drei Dinge, die gewissermaßen seitdem unter uns wachsen, aber sich das vorzustellen, warum dauert das so lange, bis Jesus wiederkommt, und kommt er denn eigentlich wieder, so wie es am Ende angekündigt wird? Und das, nur damit das Wort dann auch übersetzt ist, das nennt man die Parousie, dieses Wiederkommen Jesu, und die verzögert sich. Also es wird jetzt, und deswegen ist da so viel, was auch geredet wird, es wird sich darauf eingestellt, es kommt jetzt ein Leben, bei dem Jesus im Himmel ist. Also bei dem er nicht in der Weise unter den Jüngern, unter uns ist wie vorher, sondern wo sich das verändert. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Es kommt jetzt die Vorbereitung auf dieses, so wie wir heute auch leben, in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt und mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, also mit dem, wie Jesus und Gott unter uns sind, in dieser ganz anderen Weise, im Geist.
Aber war nicht bei der Geschichte, was erzählt wurde, sind da nicht, da sind doch Orte oder Gegenden oder so ganz konkret genannt worden, Reich Gottes, irgendwie so, also, oder? Ja,
genannt worden ist, wie sich das gewissermaßen ausbreiten wird. Also wir sind ganz am Anfang der Geschichte der christlichen Gemeinden und das, was er dann da sagt, von Jerusalem ausgehend und dann kommen bis ans Ende der Erde, kommt gewissermaßen so eine Vorausschau. Also es ist der spannende Moment, sage ich mal, wo die Erzählung vom Leben Jesu und vom Auferstandenen, also von dem, der nach dem Tod wieder da ist und sich seinen Freundinnen und Freunden zeigt, wo das übergeht gewissermaßen in einen geschichtlichen, historischen Kontext, so wie er im Grunde nahtlos bis heute dann abläuft und so wie wir uns auch befinden. Und die Frage, wo ist er? Was bestimmt er unter uns? Was ist unsere Aufgabe und wann kommt er wieder? Und wie ist das mit dem Ende gedacht von Gott? Die ist jetzt schon da, jetzt in diesem ersten Moment.
Vorhin sagten Sie mal so beiläufig, ich bin dann mehr auf die Schirme eingegangen, aber kurz davor sagten Sie, naja, also nicht, dass man noch denkt, der Himmel ist irgendwie oben, nicht? Also er geht nach oben. Und da wollte ich noch nachfragen, wie? Also ist der Himmel nicht oben? Also wo ist er denn dann? Und hier wird doch auch gesagt, er geht also gen Himmel. oder?
Absolut. Himmelfahrt. Ich meine, es ist immer wieder der Punkt, wo uns dann das Englische einfach so viel näher rückt, weil die Unterscheidung zwischen Sky und Heaven macht das einfach sehr deutlich, dass das eine da oben der Sky ist, also das ist das Himmelszelt, und wir wissen heute viel, viel mehr als die Menschen damals, wie das so einzuordnen ist in die Schöpfung, und sie kennen die vielen Geschichten der Raumfahrerinnen und Raumfahrer, vor allem der ersten Raumfahrer, die gesagt haben, also Gott habe ich jetzt da oben auch nicht gesehen. Das ist eben keine räumliche Vorstellung, sondern dieses Überall, worum es da geht. Und dann eben auch in uns, der Himmel, der unter uns ist, auf Erden. Deswegen diese Rede vom Reich Gottes, die ist uns, glaube ich, ganz nah, ist Menschen immer ganz nah gewesen. Deswegen wird hier auch so viel über das Reich Gottes dann eben geredet, weil die Frage, wo das Leben anfängt, das ganz bei Gott ist und ganz von Jesu Liebe durchdrungen ist, diese Frage, die eine Frage nach dem Himmel als dem Reich Gottes ist, die ist ganz präsent, und da weiß dann auch jeder, das ist nicht da oben.
Hm. Okay, wobei natürlich in dieser Geschichte schon ja sehr davon gesprochen wird, so, also er löst sich ja jetzt nicht irgendwie auf und ist unsichtbar oder so.
Nee, sondern
oder?
Es hat dieses Fahrstuhlbild, nicht? Das ist so eine,
schon nach oben.
Naja, das ist so eine Form der bildlichen Vorstellung, emporgehoben. Das ist, glaube ich, auch uralt, diese Vorstellung, niedergefahren in den Tod, aufgefahren gen Himmel. Wir brauchen diese räumlichen Orientierungen, aber wir dürfen eben nicht das so verdinglichen, dass wir tatsächlich meinen, da oben auf der Wolke oder hinter den Wolken oder so.
Das ist am Ende ja sowieso auch schwierig vorstellbar, no, dass genau. Es dann wirklich so entmaterialisiert ist, ja. Oder so, oder wie soll man das nennen. Aber noch eine Nachfrage, ja, dazu, bitte. Nämlich, weil Sie auch sagten, so, wir brauchen Himmelfahrt, damit die Geschichte irgendwie ein Ende und einen Abschluss findet. Aber jetzt wird ja am Ende von der, wie war das, Parousieverzögerung, also ist die Geschichte doch noch nicht zu Ende.
Ja, ich würde sogar, danke, dass Sie nochmal fragen, ich würde es jetzt tatsächlich auch umdrehen. Wir brauchen die Geschichte auch, damit die Geschichte einen Anfang hat, damit die Geschichte von uns, von uns Menschen, Christinnen und Christen in dieser neuen Zeit, wo Jesus im Himmel ist, mit Gott wieder eins ist und dadurch überall, ist ja auch ein wunderbares Wort dafür, wenn wir es mal auseinandernehmen, überall, also überall drin, aber auch über dem All drüber, eben nicht da oben, damit diese Geschichte von Jesus, der überall ist und in seinem Geist bei uns ganz gegenwärtig, damit das zu einer Geschichte werden kann und damit das seinen Anfang hat. Und wir sind hier am Anfang genau dieser Geschichte, wo er sagt, so wird sich das ausbreiten, so werde ich bei euch sein, dann werde ich wiederkommen, und ihr wisst nicht Zeit und Stunde, und das verzögert sich offensichtlich, sage ich mal. Aber es ist Geschichte, es ist eine Geschichte geworden. Wenn diese Geschichte nicht wäre, dann wäre die Zeit ja in gewisser Weise stehen geblieben. Oder wie sollten wir uns das sonst vorstellen mit Jesus, dem Auferstandenen, der dann wenn das nicht in eine solche Geschichte überginge, wie dürften wir uns das vorstellen? Und deswegen, damit die Geschichte einen Anfang nimmt und damit die Geschichte der christlichen Gemeinden und Gemeinschaften einen neuen Start hat und sich einträgt in die lange Tradition der biblischen Geschichte, in die Tradition der jüdischen Geschichte, damit das auch eine Geschichte wird, braucht es diese.
Also, dass es irgendwie stehen bleiben würde, sonst da komme ich jetzt nicht mit. Nee. Aber ich finde schön den Gedanken, dass etwas endet und gleichzeitig das auch ein Anfang ist. Eine Himmelfahrt, wenn man sich darauf einlässt, hat ja auch immer so etwas mit einem Perspektivwechsel zu tun, finde ich. Also die Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Die meisten Menschen, die mal zum Mond oder überhaupt ins Weltall geflogen sind, die schwärmen doch dann immer von diesem wunderschönen blauen Planeten und so weit weg. Kommt es dann auch den Leuten so in den Sinn, hey Mensch, das müsste man doch schützen, das darf doch nicht kaputt gehen. Und wieso bekriegen wir uns Menschen da eigentlich da unten überhaupt? Und warum machen wir uns das Leben gegenseitig so schwer, voll verrückt. So schwebend im All oder im Himmel sieht man vieles offenbar mit klareren Augen und wachem Verstand. Wir kommen zur Fürbitte.
Ja. Gott, wir danken dir für die Schöpfung, den Reichtum, das Grün, die Seen, die Tiere. Und wir bitten dich für das alles, dass es bewahrt, dass es im Wandel erhalten bleibt, dass wir achtsamer werden und neue Perspektiven gewinnen als Geschöpfe unter vielen Geschöpfen, nicht als Herren zerstören, sondern als Freunde der Schöpfung sie bauen und genießen. Gott, wir danken dir für die Mitmenschen, für die Beziehungen, für Eltern und Großeltern, für die, die vor uns waren, für die Geschlechter, für Männer und Frauen, und wir bitten dich für sie alle, dass sie nicht kaputt gehen in all den Wänden und Zeitenwänden, dass sie bewahren, füreinander da zu sein, dass ihre Rollen ihnen Luft zum Atmen geben und dass wir diese Rollen nicht so eng ziehen. Darum bitten wir und danken dir für unser Leben, das du uns geschenkt hast. Wir bitten dich für uns, für unseren Blick auf Welt und Kosmos. Es ist alles eins, hängt zusammen und wir hängen mit drin. Wir danken dir, dass du uns hältst und auffängst, wo auch immer wir sind. Dein Himmel öffnet sich neu und wieder. Lass uns diesen Himmel schauen, wie er sich ausbreitet unter uns.
Amen. Die Pflanzen, die schönsten Blumen, die wachsen ja von unten aus dem Boden heraus. Mhm. Trotzdem heißt es, alles Gute kommt von oben. Mhm. Regen, der wässert und Sonne, die strahlt und Schnee und Hagel. Ja, ich sollte aufhören. Aber es gibt noch etwas weiteres sehr Gutes von oben.
Ja, von oben. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir. Und sei dir gnädig, Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Um nochmal auf die Luftnummer vom Anfang aller Mission Impossible zurückzukommen, wussten Sie eigentlich, Herr Bischof, dass man beim Fallschirmspringen, also wenn sich der Fallschirm öffnet, nicht nach oben gezogen wird. Das sieht doch immer so in Filmen so aus, da öffnet einer seinen Fallschirm und dann zack, zieht es ihn nach oben. Mhm. Das ist eine optische Täuschung. Dieser Hochzieheffekt kommt nur dadurch zustande, dass die Person, die filmt, dass die schneller weiterfällt. Also die Person, die den Fallschirm öffnet, die fällt auch weiter, nur eben deutlich langsamer. Und dadurch wirkt es so, als würde sie nach oben gezogen werden.
Okay, also was mich jetzt vor allem an dem, was Sie erzählen, nochmal berührt oder trifft, die Person, die filmt, springt auch mit dem Fallschirm.
Also
für jemanden wie mich, der sich das sowieso nicht vorstellen kann, ist das schon ein ziemlicher Albtraum. Sind Sie denn schon mal gesprungen, Herr Wittke?
Ja, ich habe so einen Tandemsprung mal mitgemacht.
Ach.
Ja, aus 4000 Metern Höhe. Das war eine beeindruckende Erfahrung.
Oh,
also wirklich unten alles so, die Felder so schachbrettartig.
Nein.
Und dann runter. Und vor allem, man hat so eine Minute ungefähr im freien Fall,
wo sich
der Schirm eben nicht öffnet.
Oh Gott.
Und das war eine tolle Erfahrung.
Also ist aber voller Vertrauen, oder? Ich hätte immer das Gefühl, ich würde am liebsten sofort ziehen, um zu wissen. Obwohl, wenn man dann weiß, er geht nicht auf, ist auch nicht. Also
ich
staune, Herr Wittke. Nee,
Ich hatte eher das Gefühl, ich würde noch länger gerne fallen ohne den Schirm.
Nein.
Also, weil das ist schon beeindruckend.
Also Himmelfahrt, Erdenfahrt. Also Sie wissen, was Erdensturz ist. Ist ja.
Ich bin ja sicher gelandet.
Ja.
Ich habe mich vertrauensvoll in die Hände meines Tandem-Sprung-Fallschirmpartners gegeben.
Super.
Und da hat es toll gemacht. Bin angekommen. Wir kommen an am Himmelfahrtsdonnerstag Vormittag hier bei Gottesdienst im Gespräch und hoffen, dass Sie auch durch die restliche Woche gut durchkommen.
Aber ja, das wünsche ich Ihnen, eine gesegnete kurze Zeit bis zum Sonntag.